Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur Ausgabe Nummer 204 meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mein heutiger Gast am Mikrofon ist 24 Jahre jung und schon jetzt eine spannende Stimme im deutschen Weinbau. Benedikt Schnür vom Weingut Wohlgemut Schnür in Rheinhessen. Nach dem Weinbau- und Önologiestudium in Geisenheim, Stationen bei Wagner Stempel und Paul Fürst und Auslandserfahrung im Luberon bringt er heute frischen Wind in den Familienbetrieb. Mit einer eigenen Linie spontan vergorener und länger ausgebauter Weine, 60% PV-Anteil und einer klaren Vision für nachhaltigen Weinbau prägt er den Stil des Hauses bereits heute deutlich mit. Dazu kommt ein direkter Draht zu den Kunden. 90% der Weine gehen an Endverbraucher. Ein eigener Fahrer liefert persönlich aus und eine Eventkultur, bei der mehrere hundert Gäste auf dem Hof zusammenkommen, um Wein, Musik und Kulinarik zu genießen. Und auch privat lebt Benedikt den Genuss. Ob beim Theaterspielen, Musizieren, Kochen oder einem guten Glas Scotch. Lebensfreude gehört für ihn einfach dazu. Er ist ein Mensch, der optimistisch in die Zukunft blickt, auch in die des Weinbaus. Übrigens, wenn du dich für die Zukunft des Weinbaus interessierst, mit all ihren Herausforderungen, Chancen und neuen Wegen, dann könnten auch meine kostenlosen Webinare und die Weinkenner Masterclass spannend für dich sein. Mehr dazu am Ende dieser Episode und in den Shownotes. So, nun dürft ihr euch auf ein unterhaltsames Gespräch über junge Verantwortung, Pioniergeist und die Zukunft des Weinbaus freuen. Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Benedikt Schnür vom Weingut Wohlgemut Schnür in Rheinhessen. Los geht's! Guten Morgen, lieber Benedikt.
Guten Morgen, Wolfgang.
Ich freue mich, dich heute hier bei Genuss im Bus im mobilen Wein-Podcast zu Gast zu haben. Klasse, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch total. Das wird schön.
Wo treffe ich dich heute an, lieber Benedikt?
Du triffst mich in Gundersheim an, im Weingut Wohlgemut Schnür hier im südlichen Rheinhessen.
Gundersheim, wo ist das genau? Was ist das Besondere dieses mir wenig bekannten Ortes?
Also das vielleicht so komplett unweinlich besonders ist unsere eigene Autobahnabfahrt vielleicht, als kleines Zwischendurch. Ansonsten ist Gundersheim insofern, würde ich sagen, sehr interessant und vielleicht bekannt durch unsere Weinlagen. Ich meine, ihr habt vielleicht schon mal den Moorstein gehört oder so Geschichten, Höllenbrand, da sind wir zu Hause. Ja.
Und Moorstein, das heißt ganz nah an Flörsheim-Dahlsheim.
Ganz nah an Flörsheim-Dahlsheim, ganz nah an Westhofen, ganz nah an Bechtheim. Das ist so die Ecke, wo wir zu Hause sind, genau.
Okay, Benedikt oder Bene, ja. Ne? Darf ich sagen?
Ja, bitte. Viel schöner.
Klasse. Stell dir vor, Bene, du triffst dein 18-jähriges Ich. Was würdest du ihm sagen?
Was würde ich ihm sagen? Das ist eine gute Frage, die habe ich mir noch nie gestellt bekommen. Ich glaube, ich würde ihm sagen, und da bin ich jetzt so ganz spontan auch sehr stolz drauf, geh deinen Weg, du machst es richtig, du wirst damit zufrieden sein, mach einfach und hör auf deinen Bauch. Ich bin sehr zufrieden.
Okay, und du hast auf deinen Bauch gehört?
Ich habe sehr auf meinen Bauch gehört. Ich habe immer sehr stark das gemacht, was ich einfach gerne gemacht habe und damit bin ich sehr zufrieden, ja.
Cool. Gab es einen Moment, an dem du gespürt hast, jetzt bin ich wirklich Winzer? Ich meine, du bist ja erst 24 oder knapp 25.
Knapp 25, ja.
Jetzt bin ich wirklich Winzer, nicht mehr nur der Sohn im Betrieb?
Ja, ich glaube, ob das jetzt ein spezifischer Moment war, weiß ich nicht. Ich würde sagen, nein, das ist schon so eine Art Prozess, so eine Art Verlauf gewesen. Jetzt war ich wirklich Winzer, war wahrscheinlich so das erste Mal, wo ich mich wirklich ja, da selbst im Handwerk gesehen habe, war, als ich tatsächlich meinen ersten eigenen Wein komplett ohne väterliche oder mütterliche oder sonstige Hilfe gemacht habe. Das war 2020, als ich meinen allerersten, also wirklich komplett Solo-Experiment gemacht habe. Und das war für mich auch ganz wichtig, dass mir da auch eigentlich keiner helfen wollte und auch nicht durfte.
Du erinnerst dich also an diese Zeit, wenn du damals im Keller warst. Was ist da für eine Musik gelaufen?
Das ist bei mir ein ganz spezielles Thema, weil ich bin ein sehr melodischer Typ. Ich habe total gerne Melodien und sehr, sehr gerne so Instrumentalgeschichten, also ein bisschen was so Orchestrales. Und meistens würde ich sagen, auch wenn es nur in meinem Kopf sein mag, läuft sowas. Also sowas jetzt nicht Klassisches, aber schon viel Instrument, ein bisschen epischer angehaucht. Ich glaube, das ist so die Musik, die bei mir im Kopf oder manchmal natürlich auch in echt läuft.
Wie wichtig ist denn Musik für dich?
Oh, für mich ist Musik ganz wichtig. Das hatte ich schon früh angefangen, es war auch schon zu Schulzeiten so, dass Musik eigentlich immer begleitend war. Ich habe auch mein Abitur in Musik geschrieben. Und das ist so ein bisschen, ich meine, das kann man ja auch, wenn man das jetzt so ein bisschen aufdröseln möchte, auch auf den Wein meinetwegen übertragen. Musik ist genauso was Kreatives wie Wein machen, ne?
Mhm.
Und also man muss jetzt nicht direkt da den Link herstellen, aber irgendwie, Musik versetzt sich ja auch in eine gewisse Stimmung. Und das kann Wein auch.
Ja, absolut. Es gibt da Parallelen, ne? Sehe ich ganz genauso. Gab es denn einen Moment, in dem du dachtest, ich mache was ganz anderes, also ich werde gar nicht Winzer, vielleicht Musiker?
Den würde ich sagen, gab es nicht. Also zumindest nicht in der Tragweite, dass ich sagen würde, dass das wäre jetzt mein Beruf oder mein tägliches Geschäft oder so. Ich hatte schon Momente, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht kann ich das ausweiten und daraus ein großes Hobby machen, was auch eine gewisse Zeit meines Lebens beansprucht. Aber die Tatsache, dass ich Winzer werden möchte, zu hinterfragen, hatte ich tatsächlich eigentlich nie. Nee, das war immer mein Wunsch.
Vielleicht was anderes? Wolltest du mal Koch, Aussteiger oder Leuchtturmwärter werden?
Also ich glaube, als Kind wollte ich mal für so ein halbes Jahr Delfintrainer werden, aber ob man das jetzt zählen sollte, weiß ich nicht so genau. Eigentlich, ich meine, was ich gerne mache, ist, dass ich in meinem Beruf Winzer eben diese Passion, ob das jetzt Musik oder auch das Schauspieler-Dasein, was ich sehr gerne mache, mit einbringe in diesen Beruf, das ist mir schon wichtig, ja, das versuche ich schon.
Das mag auch in der Kommunikation vielleicht mal eine positive Rolle spielen.
Mit Sicherheit. Es ist ja auch immer eine Persönlichkeitsbildung und Entwicklung, ja.
Sag mal, wenn dein Lieblingsweinberg sprechen könnte, ne?
Ja.
Was würde er über dich erzählen?
Oh, das ist eine tolle Frage. Mein Lieblingsweinberg, was würde der über mich erzählen? Ich hoffe, nur Gutes erstmal. Das wäre natürlich schön. Ich hoffe, er würde über mich erzählen, dass ich mir Gedanken um ihn mache. Und dass er möglichst... jetzt gesund ist ein doofes Wort, ne? Aber möglichst vielfältig behandelt werden soll oder dass er sich...
So dass er in seiner Individualität gesehen wird, oder?
Genau, das ist halt eigentlich sehr individuelles, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt, keiner kann das Rad neu erfinden, aber jetzt nicht zwingend das in Anführungszeichen Schema F in sich trägt, sondern ne? Wege neu denken.
Genau. Du hast mir erzählt, als ich bei dir war, dass du ein großer Whisky-Fan bist. Was fasziniert dich am Whisky und hat das eventuell auch deinen Blick auf den Wein in irgendeiner Art und Weise tangiert oder verändert?
Hat es, würde ich sagen. Also was mich am Whisky so fasziniert, das ist mit Sicherheit auch irgendwo das, was viele Leute am Wein fasziniert, ist einfach der Genuss dahinter, ja. Und Whisky, in meinem Fall ganz speziell Scotch, ist ein Getränk, ein Genussmittel, das total viel Emotionen auch transportiert. Und klar, jetzt habe ich auch irgendwo so eine gewisse Affinität für Schottland und Co., weil ich das irgendwie einfach toll finde, ist einfach mein Ding. Diese Emotionen, die dahinter stehen, die sind total toll. Und ich weiß auch, da gab es eine, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da hat es angefangen, da habe ich durch Zufall eine Dokumentation gesehen über schottischen Islay Whisky. Und da haben halt die Master Blender und so darüber gesprochen, was das für sie bedeutet, welche Emotionen, die Gerste auf dem Fels, die salzige Meerbrise und so weiter und so fort. Und das fand ich total toll. Und da hat es angefangen.
Ja, das ist Genuss mit einer gewissen Tiefe, ne? Die berührt. Ja, das werden wir vielleicht später nochmal auch anhand deiner Weine vertiefen. Zunächst aber nochmal zurück. Wir haben ja eben gesehen, du bist ein sehr junger Winzer noch, 24. Das heißt, die Zeit deiner Ausbildung und Lehre, Prägung ist ja noch nicht so super lange zurück.
Nein, das ist nicht, das stimmt.
Du hast mir erzählt, du warst unter anderem bei Wagner Stempel, Paul Fürst.
Da war ich auch, ja.
Was hast du von denen gelernt? Was hast du mitgenommen?
Das hat mir damals, glaube ich, auch schon so ein bisschen angesprochen, als wir uns hier getroffen haben. Was habe ich da gelernt? Also klar, man lernt auf jeden Fall das Handwerk, man lernt Arbeitsprozesse, das ist ganz klar. Aber man lernt auch, und das habe ich vor allem beim Wagner Stempel, so auch beim Paul und beim Sebastian Fürst gelernt, ist das Weinmachen was Technisches ist, aber dass da auch ganz viel Gefühl und Gespür und Erfahrung mit dazu gehört, ja. Und das ist was ich mir irgendwie auch ganz gerne auf die Fahne schreiben würde, dass da schon auch viel Eigengespür und Bauchgefühl dazu gehört.
Gibt es denn Situationen, wo auf der einen Seite sozusagen technische Analysen oder der technische Prozess vielleicht eine Maßnahme nahelegt, aber das Bauchgefühl sagt, ich glaube, das ist jetzt doch nicht das Richtige?
Ja, das gibt es eigentlich total oft. Ich meine, das Paradebeispiel ist, wenn man einen Wein final küvitiert, also wenn es zur Abfüllung geht oder so und die Analyse sagt, oh, der hat eigentlich weiß ich nicht, ein halbes Gramm oder zu viel oder zu wenig Zucker oder hat er eigentlich zu viel oder zu wenig Säure. Wenn aber jetzt mein geschmacklicher, sensorischer Eindruck sagt, nee, ich finde das total gut und das macht total Sinn, so wie der da steht, da wäre das so ein Ding, wo ich sagen würde, da muss man mal die Analytik, die Technik beiseite schieben und das eben nach Gefühl entscheiden. Ein Beispiel, da gibt's ja einige, ja. Ich meine, das ist auch so Geschichten, wenn es zur Ernte geht. Klar, wir messen Öxle, ist auch wichtig, wir messen pH und all diese Geschichten. Aber ich finde es auch total, total wichtig, dass man dann die Traube oder den Saft halt auch probiert. Und da schmeckt man schon Unterschiede. Vor einer Woche war es so, jetzt ist es so. Und anhand daran ist es auch, finde ich, nicht zu vernachlässigen, wann ich so einen Weinberg ernte zum Beispiel.
Und Daniel Wagner und Sebastian Fürst waren da in der Hinsicht ganz ähnlich?
Ja, also gerade beim Daniel, das ist auch schon wieder jetzt ein paar Jährchen her, aber ich glaube, beim Sebastian, das ist doch gar nicht so lange her, da wurde auch so über die Gärung hinweg, da wurde gar nicht großartig gemessen, das war ganz viel einfach geschmacklich, ganz viel probiert und dann, aha, okay, der braucht jetzt ein bisschen mehr Luft, der ist fertig, den können wir kältern, wie auch immer, ja. Und das fand ich total interessant.
Und im Ausland warst du auch mal?
War ich auch mal, ich war mal in Frankreich, im Süden Frankreich, im Luberon habe ich mal gearbeitet. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Das war so ein bisschen mein Wunsch, zum einen mal das Land zu verlassen, das ist ganz klar. Aber auch zum anderen wollte ich mich einfach mal mit anderen Rebsorten befassen, jetzt nicht irgendwelchen spezifischen. Ich wollte einfach nur mal raus aus dem deutschen Kontext, um noch zu sehen, was diesen Rebsorten, die ja auch immer zu einem gewissen Stil gehören, was denen steht, wie werden die gemacht, kann ich daraus noch was auf uns adaptieren, ne? Und das war so ein bisschen mein Gedankengang bei diesem Auslandsaufenthalt.
Und deine Erfahrung, wie waren die? Hast du tatsächlich da Dinge gelernt, im Hinblick auf zum Beispiel klimatische Rahmenbedingungen anderer Rebsorten? Du sagst, Mensch, das hat mich doch ein Stück weit auch überrascht oder ins Staunen gebracht.
Absolut, gerade du hast eben das Klimatische angesprochen. Das war auf jeden Fall super lehrreich. Ja, ist halt einfach deutlich wärmer und trockener als bei uns. Und in der Hinsicht, wie da dann damit umgegangen wird, im Keller wie auch im Weinberg, das war interessant. Ich meine, das war auch so ein bisschen mein Gedankengang, weil wir jetzt bei uns im Betrieb ja auch ein, zumindest für Deutschland oder generell für die Weinwelt, sehr neues, junges Sortenportfolio haben, die auch stiltechnisch nicht immer zwingend deutsch sind. Und da war das schon cool zu sehen, okay, Wasserhaushalten, Boden, Laub, so machen die das, ja. Erziehungssysteme oder im Keller eben, wie wird da mit dem Alkohol umgegangen, weil der ja doch in vielen Teilen auch sehr hoch sein kann durch die höheren Grade und so. Und das war interessant.
Luberon liegt ja so ein bisschen höher als die Weinberge direkt an der Rhone. Das heißt, die
Genau.
haben schon ein bisschen kühler auch. Und trotzdem haben die natürlich nochmal ganz andere klimatische Rahmenbedingungen für den Weinbau als wir hier oder ihr in Rheinhessen.
Absolut, absolut. Ich meine, es ist mit Sicherheit für den Süden Frankreich wahrscheinlich jetzt gar nicht so extrem, wie es, weiß ich nicht, jetzt eher Richtung Mittelmeer oder so der Fall wäre. Aber es war trotzdem natürlich ein prägender oder prägnanter Unterschied zu Rheinhessen, wie du sagst, ja.
Ist das auch, wenn man da in Frankreich unterwegs ist, auch kulinarisch interessant? Weil es ist ja nun, die Weine sind ja in Frankreich historisch immer auch entlang der Küche letztlich entstanden. Da hat die Küche den Wein oder den Weinstil und der Weinstil wiederum auch die Küche beeinflusst. Gibt es da einen engeren Konnex zwischen Küche und Wein als in Deutschland?
Oh, das würde ich ganz simpel und schnell mit einem klaren Ja beantworten. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, seit wir hier sitzen und uns unterhalten, dass das Genuss total, total toll ist, dass ich das total spannend finde. Und das ist beim Essen ja auch so. Und allein die Tatsache, so war das bei uns in Bayern, als ich da gearbeitet habe, es ist halt ein bis zweimal die Woche. Da kam dann irgendwer aus dem Büro oder aus dem Verkauf oder sogar aus der Verwaltung, beziehungsweise der Chef oder so, mit einer richtig toll gefüllten Aperitifplatte, Käsewurst, dann wird ein bisschen was mit allen zusammen gegessen und so. Und das ist ja eine, das ist, da geht es ja um diese Mentalität, ne? Und das ist schon cool, dass da immer irgendwie der Genuss und auch dann irgendwo das Beisammensein viel mehr im Vordergrund steht als bei uns. Und das fand ich richtig toll.
Passen denn auch die Weine, die dort gemacht werden, zur lokalen Küche?
Ja. Also wir haben ganz viel Rosé gemacht, logischerweise. Das ist ja auch ein Riesending in der Region. Und das hat super gepasst. Also es war natürlich weit entfernt von dem burgundischen Style oder so, das ist völlig klar. Aber das war eine runde Sache. Und dann auch mit die hiesigen Oliven oder so, Olivenöl mit Brot und einfach so diese simplen Kleinigkeiten passen super zu der Rebsortenauswahl. Ja. Das war schön.
Also wenn ich mal jetzt Revue passieren lasse, was du so im Hinblick auch auf deine Ausbildung gesagt hast, dann klingt das alles wie eine sehr angenehme Reise mit vielen Erfahrungen, netten Menschen, denen du begegnest bist als Lehrmeister etc. Gab es denn auch unbequeme Lektionen in dieser Epoche?
Ja, natürlich, die gab es, die wird es auch immer geben und die sind in meinen Augen auch wichtig. Die musst du auch machen. Es muss auch mal wehtun, es muss auch mal keinen Spaß machen, weil das ja irgendwo auch die Realität ist, ne?
Erzähl mal von einer.
Ich meine, es gab auch mal Zeiten, wo dann irgendwie ein Kollegenwechsel war in den Betrieben und dann ist eben das Arbeitsklima nicht so schön gewesen und das sind halt so Phasen, wo man sich durchkämpfen muss. Oder eben, wenn man halt mal sich 2 Wochen lang im zweiten Lehrjahr bei 45 Grad gefühlt durch die Junganlagen kämpft und den ganzen Tag lang gebückte Reben anbindet. Das macht keinen Spaß. Überhaupt nicht. Aber hey, du musst es mal gemacht haben, du musst mehr drehen können und da muss man durch, ja? Und ich meine, jede schlechte Erfahrung oder jede ja, negative Erfahrung ist ja trotz allem eine Erfahrung, ne, aus der man auch lernen kann, ja? Selbst wenn es nur bedeutet, ich weiß jetzt, wie ich es nicht machen möchte.
Ja, und wenn man Winzer werden will, wenn man sagt, das ist meine Passion, dann ist das ein anderer Job, eine andere Berufung, als man Musiker werden will oder wenn man Wissenschaftler werden will. Hier
Ja.
muss man wirklich auch bereit sein, hart zu arbeiten, oder?
Völlig. Ich meine, du hast jetzt gerade das Wort Berufung gesagt, was ich total passend finde, weil gerade jetzt so in meiner oder von uns Winzern in vieler Hinsicht die Situation ist ja die, dass wir ja irgendwie so ein bisschen alles machen, ne? Von Produktion über Marketing, Produktdesign, ja, das ist ja alles so ein bisschen in einer Hand, was ja auch das Tolle ist. Ich meine, dadurch ist es ja so ein wahnsinnig abwechslungsreicher Beruf und so.
Ja.
Und deswegen ist Berufung ganz schön, weil man irgendwie so ein bisschen in allem gut sein muss oder alles zumindest verstehen muss. Und von daher, ich finde immer das Wort, der Winzer ist der moderne Cowboy, finde ich irgendwie ganz cool. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, Cowboy der modernen Neuzeit finde ich eine tolle Beschreibung für einen Winzer, ja.
Cowboy, weshalb?
Ja, weil du irgendwie, wie gesagt, du musst so alles können, aber du bist irgendwie so unterwegs, du bist immer so am Machen, das ist auch irgendwo handwerklich, dann bist du draußen. Und ich kann ja nicht genau beschreiben, wieso ich Cowboy da passend finde, aber du musst doch mal richtig, mit richtig fettigen, öligen Händen deine Maschine reparieren, da musst du mal irgendwo wieder ein Loch buddeln oder sowas. Und irgendwie fand ich das passend, ja, das fand ich cool.
Sehr, sehr universell, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ben, was muss man denn über euer Weingut, das Weingut Wohlgemut Schnürr, wissen, um ja so ein bisschen seine Identität zu verstehen?
Also ich glaube, zum Beispiel zuerst mal erwähnen, dass wir ein im Prinzip klassischer Familienbetrieb sind. Also dass das voll und ganz inzwischen ja meiner Familie, der Familie Schnür ist. Wohlgemut Schnür, Wohlgemut, das war unser Vorgänger, deswegen gibt es diesen Doppelnamen noch. Das ist aber auch 25 Jahre her. Und sonst ist, glaube ich, für uns so ein bisschen das Steckenpferd oder vielleicht sogar das Alleinstellungsmerkmal, dass wir uns eigentlich seit jeher, also seit meine Eltern diesen Betrieb übernommen haben, mit dem Thema Piwis beschäftigen und neuen Rebsorten und generell neuen Wegen in der Weinwelt. Ja, das kann man jetzt unkonventionell nennen, aber ich glaube, das muss man über uns wissen, dass wir ganz stark oder sehr gerne Sachen neu denken.
Wie viel Prozent PVs habt ihr?
Wir sind mittlerweile bei 60 plus, 60% Betriebsanteil sind
Okay.
Piwis.
Ja, damit dürftet ihr eins der PV-intensivsten Betriebe hierzulande sein.
Das ist mit Sicherheit gar nicht verkehrt. Ich habe jetzt keine Zahlen, ich möchte da auch keine Behauptung in den Raum stellen, aber das ist mit Sicherheit richtig, ja. Zumindest in der auch Sortenbandbreite und auch in der Reinsortigkeit. Wir bauen ja jeden PV, den wir im Anbau haben, bauen wir auch reinsortig aus, ja.
Wie
Genau.
kam es dazu? Also, das ist ja nun für viele andere Betriebe, die ich so kenne, steht das nicht auf der Agenda ganz oben, Piwis zu pflanzen. Da muss man ja irgendwie auch auf eine besondere Art und Weise denken, gestrickt sein, vielleicht auch ein bisschen, ja, gegen den Mainstream denken zunächst mal und vielleicht auch ein bisschen mutig sein, um zu sagen, ich gehe diesen Weg.
Ja, du musst ein bisschen mutig sein. Ich glaube, dass der ausschlaggebende Faktor war eigentlich der, dass meine Eltern von Ur auf überhaupt keine Winzer sind. Also es sind Quereinsteiger gewesen. Von daher hatten die einfach, als sie in diesen Beruf eingestiegen sind, die hatten da Bock drauf, die wollten das machen. Und sie waren schon irgendwo in der Agrarkultur verankert, in den grünen Berufen. Von daher war der Sprung jetzt nicht so weit, aber sie waren jetzt keine von kleiner auf Winzer, so wie ich das jetzt glücklicherweise bin. Und dadurch waren sie aber eben auch nicht so beeinflusst
Ja.
von dem Weindenken. Sie kamen auch nicht aus der Region. Mein Vater kommt aus Bayern, meine Mutter aus Frankfurt, beziehungsweise mein Vater ursprünglich sogar aus Österreich. Und da war Wein kein Thema. Da war Ackerbau ein bisschen Thema bei meiner Mutter, beim Vater nicht mal das. Das kam dann erst später und da gab es nicht
Familiäre
dieses
Prägung,
Denken.
ja.
Genau, die gab es nicht so. Und dann haben die von Anfang an gesagt, okay, wenn wir das machen, dann nutzen wir jetzt die Chance und fangen jetzt was Neues an, weil jetzt sind wir ein in Anführungszeichen zumindest unbeschriebenes Blatt. Und wir können damit wachsen, damit uns weiterentwickeln. Und das war eigentlich von Anfang an diese Experimentierfreude, die meine Eltern an den Tag gelegt haben, die ich dann vererbt oder wie auch immer in die Wiege gelegt bekommen habe, die ich auch sehr, sehr toll finde. Und so hat es seinen Lauf genommen, ja. So kam das dann.
War da vielleicht auch so mit dem Hintergedanken, mit Piwis kann man vielleicht noch einfacher als mit Riesling Alleinstellungsmerkmale generieren?
Ja, mit Sicherheit auch irgendwo. Ich meine, es ist ja immer eine Frage, was macht dich als Betrieb? Warum bist du nicht wie der oder der? Ne? Das ist ja völlig klar. Bei Piwi ist was ganz Neues, ne? In der ganzen Weinwelt. Das kennt man noch nicht so viel. Und damit kann man sich, glaube ich, schon auch ein bisschen abheben. Zumindest ist das Ziel, ja.
Hast du denn deine Eltern auch so als, sagen wir mal, als mutige Freidenker gegen den Mainstream so erlebt, auch in ihrer Rolle als Eltern?
Ich wurde halt sehr, sehr sehr zum Freidenken erzogen, sehr mit dem Hinblick auf verfolgt dein Ziel und so und gar nicht zu viele Einschränkungen oder so. Klar, schon immer einen gewissen Realismus im Auge zu behalten, aber jetzt mach halt dein eigen Ding so, ne?
Verstehe.
Und guck halt nicht drauf, was die Erwartung ist.
Jetzt noch mal zu den Piwis. Was sind denn für dich die wichtigsten Argumente für die Piwis? Jetzt fachlich, emotional, ökologisch?
Gut, mein fachlich ist es ein ganz, ganz simpler Vorteil, dass du dir eine Riesenmenge an Spritzmitteln sparst, dementsprechend Arbeitskraftstunden, dementsprechend auch CO2-Ausstoß. Dementsprechend kannst du deine ganze Produktion einfach um einen signifikant messbaren, höheren Wert nachhaltiger gestalten, was auch eine Zeitersparnis erbringen kann, beziehungsweise Zeitverlagerung. Also du kannst ja dann dieses halt anders investieren. Das ist ein ganz, ganz fachlicher Vorteil. Der ganz emotionale Vorteil oder ökonomische Vorteil ist irgendwo auch, dass du ein Produkt hast, was eine total tolle Story eigentlich mit sich bringt. Ne? Ich meine, Nachhaltigkeit ist wichtig, aber auch irgendwie ja was vielen von uns gefällt, wo wir Wert drauf legen. Und das ist ganz schön. Und ich meine, und das ist was ich persönlich ganz, ganz, ganz toll daran finde, dass du auch einfach weinig gesehen, sprich geschmacklich gesehen, mal was Neues hast. Das sind halt Aromenprofile, die, klar, du findest immer Parallelen, darum geht's gar nicht, aber einfach Aromenprofile hast, die neu sind, die du vorher noch nicht hattest. Und damit kann man auch als Winzer, das macht das dann wiederum spannend für uns in der Produktion, mit denen kannst du anfangen, wieder zu spielen. Du kannst dann anfangen, deine Erfahrungen zu machen. Und das ist halt das Tolle mit sowas Neuem.
Ich meine, du hast, als ich bei dir war, hast du, und wenn ich richtig erinnere, mal gesagt, wer früh beginnt, also auf die Piwis bezogen, hat dann später einen Vorteil.
Ja, ich hätte, der Vorteil setzt sich insofern zusammen, ist insofern zusammengesetzt, dass du halt, wenn du mit Piwis anfängst zu arbeiten, mit was du arbeitest, wo unsere Welt, unsere fachliche Welt, unsere Forschung relativ wenig Ahnung oder wenig Erfahrung mit hat. Das heißt, es gibt jetzt kein riesen Wissensrepertoire zur Reifeentwicklung oder zum richtigen Ausbau der Rebsorte XY oder so. Und je früher du anfängst, desto mehr Fehler kannst du machen, aus denen du lernen kannst. Und desto mehr kannst du ausprobieren, Stile entwickeln und eben Wissen anhäufen, was jetzt einem zum Beispiel Sauvignac am besten steht. Ja, klar, und da ist natürlich eine gewisse Erfahrung, auch dann ein gewisses Alter der Weinberge, mega, das ist mega.
Das heißt, früh Erfahrungen machen bedeutet einfach, du hast auch einen Vorsprung, ne? Du hast einen Erfahrungsvorsprung, nicht nur einen Erfahrungsvorsprung, sondern auch einen Vorsprung im Alter der Anlagen. Und das kann auf lange Sicht gesehen einfach nur günstig sein.
Ne? Ja, da ist eigentlich fast kein Fehler drin, außer dass du diesen Mut haben musst, das Ganze halt auch zu verkaufen, klar.
Genau. Und deine Erfahrungen mit dem Verkaufen, wie sind die? Lassen die sich gut verkaufen?
Also es kommt ein bisschen darauf an, wo du so hinverkaufen willst. Ne? Ich meine, jetzt sind wir ein Betrieb, der sehr stark im Privatkundenbereich tätig ist. Da ist halt diese Emotionenübermittlung, dieser Emotionentransfer ganz, ganz wichtig. Und da lässt sich das total gut verkaufen. Das ist kein Geheimnis. Und im Fachhandel, und da kann man auch offen und ehrlich drüber sprechen, da ist es eben ein Ticken schwieriger. Auch das ändert sich so langsam. Auch da merkt man, dass die Welt umdenkt oder zumindest bereit ist, offen umzudenken. Ja. Aber da müssen wir Winzer eben ein bisschen mehr Arbeit leisten. Das ist aber auch total in Ordnung.
Die Eva Vollmer hat ja in dem Einleitungspodcast mit mir das auch so nochmal erklärt. Die sagte, ja, die klassischen Rebsorten, die Europäer, die sind über Jahrzehnte, Jahrhunderte gelernt in den Köpfen der Menschen drin. Und deswegen ist es so ganz spontan, so, ja klar, Riesling, Chardonnay, Silvaner und so weiter, das kennt man und da ist man vertraut. Und die Namen dieser neuen robusten Rebsorten, ob man sie Piwis oder wie auch immer nennt, das ist eben noch nicht in den Köpfen der Menschen drin und es braucht ein kleines bisschen. Insofern habt ihr natürlich jetzt auch sozusagen Pionierarbeit, die ihr leistet, die möglicherweise dann auch anderen sozusagen Follower dieser Bewegung dann irgendwann auch nützen.
Ja, logisch. Und das ist auch total cool, das ist auch wichtig. Ich meine, Das ist ein Thema, mit dem wir uns alle irgendwann befassen müssen, glaube ich zumindest. Und deswegen machen wir das auch unter anderem.
Würdest du denn heute noch klassische Sorten pflanzen oder ist das für dich eher rückwärts gewandt?
Ja, kommt ein bisschen drauf an, welche. Also, was ich auch niemals verbannen möchte bei uns, ist der Riesling, der Chardonnay und der Pinot Noir. Das sind tolle Rebsorten, das ist aromatisch total berechtigt, warum die so groß auf der Welt sind oder in Deutschland sind. Aber es gibt auch Sorten, wo ich mir halt sage, okay, klar, die sind sehr lecker und so, aber da kann ich auch einen super Piwi pflanzen, der mir aromatisch, geschmacklich oder weinlich das Gleiche bringt und noch eben diese genannten Piwi-Vorteile hat, ja. Also, das ist ja das Schöne, dass du für ganz, ganz vieles inzwischen, muss man sagen, auch eine total tolle Piwi-Alternative hast.
Und die Piwis haben dir und euch natürlich auch geholfen, den Weg in den ökologischen Weinbau zu gehen, ne?
Absolut, absolut. Da ist der Wurf nicht mehr weit dann, das ist vollkommen richtig.
Ja. Und was nervt dich am meisten an der aktuellen Piwi-Diskussion?
Also am meisten nervt mich, glaube ich, dass es das in vielen einfach noch, und jetzt kommt wieder dieses in den Köpfen der Leute. Viele haben halt noch diese ersten Generationen im Kopf. Und ja, das war resistenztechnisch mit Sicherheit nicht schlecht. Das war aber geschmacklich halt, müssen wir nicht drüber reden, das war geschmacklich nicht das, wo Wein sein muss. Und ich glaube, das war so ein bisschen der berühmte erste Eindruck, der da etwas in den Sand gesetzt wurde. Ja? Aber so läuft halt Forschung. Ne? Und das nervt mich, dass da doch recht viele noch so ein bisschen nicht bereit sind, sich nochmal für zu öffnen und so ein bisschen voreingenommen angehen. Ja, Piwi, das schmeckt doch nicht. Ja, ist halt, so ist es eben nicht.
Ja, selbst ich habe jetzt gerade vor anderthalb Wochen auf der Veranstaltung in Mainz, Maxime Rheinhessen, wohin bin, mit dem einen oder anderen Winzer gesprochen und habe mal das Thema auf die Piwis gebracht.
Okay.
Und
das ist spannend.
Ja, das gibt sehr viel Offenheit auf der einen Seite,
okay,
aber auch mancherorts enorme Verschlossenheit.
Richtig.
Die gibt
richtig.
Es. Beides ja. Parallel. Da habe ich so Begriffe aufgeschnappt wie Laborrebe oder mit denen kannst du keine Herkunft demonstrieren oder artikulieren im Wein oder zu aromatisch.
Ne? Ja, das sind alles Worte, die habe ich auch schon gehört und ich meine, es wird besser, klar, aber da ist noch ein langer Weg. Das ist noch ein langer Weg und es ist, glaube ich, wie gesagt, vieles ist diese erste Meinung, die immer noch in den Köpfen der Menschen zurückgeblieben ist.
Bene, wir sollten mal zu einzelnen Sorten mal gucken. Wie ist denn deren Stilistik? Was ist deren tatsächliche Substanz als Rebsorte? Ein paar will ich dir mal als Bälle zuwerfen.
Okay.
Und du erläuterst vielleicht mal, wie du sie sensorisch beschreiben würdest und wieso die Stilistik dieser Weine funktioniert, ja?
Okay.
Caladis Blanc.
Also würde ich sagen, ist von der Grundstilistik her schon eher was Frischeres. Geht so ein bisschen in die pyrazinige, also ganz zart-grüne Richtung, wobei hier zart das Stichwort ist. Ansonsten ist es eine Rebsorte, wie ich finde, die ein Riesenpotenzial hat in den Piwis, weil sie auch eine schöne Säure mit sich mitbringt. Es ist ein toller Sektgrundwein, wenn man das ausreizen möchte. Es ist eine wahnsinnig resistente Sorte. Und das ist jetzt eine, wo ich sagen würde, dass, weil wir eben Herkunft sagen, da spielt Herkunft und Boden schon auch eine große Rolle, sensorisch.
Ich habe von dir einen sehr spannenden Sekt verkostet.
Ja.
Aus dieser Rebsorte.
Ja.
Der ja nun wirklich das hat, auch was ein feiner Sekt haben muss, nämlich ganz feines Mousse, sehr frisch war, sehr lebendig, sehr energetisch war und gleichzeitig aber auch eine super schöne Balance gehabt hat. Und wenn ich jetzt blind das verkostet hätte, du hast jetzt pyrazinische Richtung genannt, okay, aber hat nicht Caladis Blanc auch etwas, was so ein bisschen im Entfernten vielleicht auch an Riesling erinnert?
Ja, total. Also das wäre jetzt auch noch so ein Stichwort gewesen. Caladis Blanc ist schon so, wenn man das vorsichtig sagen darf, ein bisschen Riesling ähnlich. Absolut. Absolut. Auch im Weinberg. Also den kannst du, abgesehen von der Resistenz und so, eigentlich ziemlich wie einen Riesling behandeln.
Und das heißt ja dann auch eine relativ große stilistische Bandbreite an Wein, die da möglich ist.
Richtig. Ich meine, das ist immer so, ich werde ja ganz oft gefragt, wenn ich auf Weinproben bin oder so, nach was schmeckt dieser Piwi oder so. Ne? Man kann immer Parallelen ziehen, du kannst auch immer so ein bisschen was vergleichen. Und Caladis Blanc ist einer, wo ich jedes Mal sagen muss, Boah, da könnte ich euch jetzt keinen richtigen Vergleich bieten und das passt wiederum zum Riesling, weil der Riesling ja auch eine sehr, sehr breite Stilistik darstellen kann, ne? Und das ist das Tolle beim Canadas Blanc.
Wenn Canadas ein Musikinstrument wäre, was wäre er?
Canadas Blanc wäre für mich das Horn, das Orchesterhorn.
Wieso?
Weil das Orchesterhorn schon auch ein, also für mich zumindest ein recht majestätisches Instrument ist, weil es ein sehr wohlklingendes Instrument ist, aber weil es auch tatsächlich recht schwierig zu spielen ist. Manchmal auch mit ein bisschen Glück verbunden ist. Und deswegen finde ich, passt das Horn sehr gut zum Canadas Blanc.
Und du, ihr habt euren Canadas Blanc schon gut im Griff?
Ich würde sagen, ja. Also wir haben auch unsere Erfahrung gemacht. Wir haben weinbaulich wie auch im Keller auch unsere Fehler gemacht. Das gehört dazu. Und inzwischen muss ich sagen, wir machen den als Sekt wie auch als Stillwein. Und das ist total, bin ich super zufrieden mit. Das ist ein Stil, mit dem ich gut klarkomme.
Aber es ist wahrscheinlich wie auch bei einem Lernen und Perfektionieren des Spielens eines Musikinstruments. Mhm. Da ist das Ende der Fahnenstange eigentlich nie erreicht. Ne?
Aber das ist ja im Wein generell.
Das also genau, du, es geht immer mehr.
Du lernst nie aus, genau. Es gibt immer mehr.
Bene, Sauvignac. Ja. Ist das
Sauvignac.
Sauvignac. Ist das ein Sauvignon-Klon oder hat das was ganz Eigenständiges?
Also züchterisch ist es schon ein Kind des Sauvignon Blancs. Die Eltern sind in dem Fall Riesling und Sauvignon Blanc. Plus eben die Resistenzgeschichte, wie das immer so ist. Und der kann jetzt seine Verwandtschaft zu eben diesem grasig-grünen, exotischen Sauvignon-Stil nicht verbergen. Ja? Das hat er. Das hat er ganz klar. Ansonsten ist Sauvignac aber neben diesem Pyrazinik-Grün, je nach Lesezeitpunkt, auch eine Sorte, die eine relativ interessante, zartkräutrige Würze mit sich bringen. Das hat der Sauvignon Blanc zumindest aus meiner Erfahrung nicht so stark. Und das macht es dann wieder einzigartig.
Wenn du kritisch drauf guckst, was fehlt ihm noch zu einer großen Rebsorte?
Ihm fehlt kritisch betrachtet ein bisschen Säure, finde ich, oder zumindest Säurepotenzial. Das ist vielleicht ein Kritikpunkt. Und sonst zumindest, das ist ein bisschen meine Erfahrung, ich verbinde große Sorten auch immer mit ein bisschen mehr Volumen, ein bisschen mehr Struktur, was oft auch zumindest in den Köpfen mit Holz verbunden ist. Und dieser, bei uns das, hat das mit dem Holz einfach nicht gepasst. Sauvignac und Holz, das harmoniert nicht. Also Sauvignac ist total schöner, geiler, frischer, um Gottes Willen auch essenstechnischer guter Begleiter. Aber es ist halt trotz allem irgendwo eine Aromarebsorte. Ne?
Mhm. Gut, ist Sauvignon Blanc auch, aber da sieht man im Grafgebiet, Pessac-Léognan zum Beispiel, das geht schon. Wenn die Anlagen alt sind, wenn die Erträge niedrig sind, wenn die Böden relativ karg sind, dann geht da schon was. Und deswegen ist vielleicht auch bei dieser Sorte noch nicht aller Tage Abend.
Nein, das letzte Wort ist ja auf keinen Fall gesprochen. Und ich glaube, wie gesagt, das man lernt nie aus. Und ich glaube, dass wir da auch noch mehr rausholen können und auch werden und auch müssen.
Eine weitere Sorte, Sauvignon Gris.
Ist für mich auch einer der zukunftsträchtigsten Pipis im Moment. Ist ja eine weiße Rebsorte, beziehungsweise von der Traubenfarbe so ein bisschen wie eine rosé-farbene Traube, so ein bisschen wie Grauburgunder. Und ist auch aromatisch auf jeden Fall in diesem Grauburgundring-Thema verortet. Super spannende Rebsorte, weil du für mich halt von dem fruchtigen Einsteigerwein bis zum Freaky Orange eigentlich alles machen kannst, ja. Es ist halt dieser cremige, burgundrige Style. Und das ist halt cool, weil das jetzt gerade im Verhältnis zu Sauvignac und Canadas Blanc nochmal eine ganz andere Schiene bedient.
Also diverse Spielarten sind möglich.
Ja.
Und wie gelingt speziell Tiefe und Struktur?
Tiefe und Struktur durch ein riesengroßes Reifepotenzial. Sauvignon Gris hat eine tolle Aromareife und auch eine tolle Zuckerreife. Sprich, der geht sehr, sehr, kann sehr, sehr hoch gehen in die Öchsle, bleibt logischerweise auch gesund, aber hat trotz allem noch ein sehr, sehr hohes Säurepotenzial. Ich meine, als Beispiel, wir haben jetzt im letzten Herbst Ich glaube, da hatte er 92 Öxle zu dem Zeitpunkt und irgendwie trotzdem noch 9 Säure oder so. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber das zeigt ja, dass es geht. Und darüber kannst du schon Tiefe kriegen.
Eher was fürs Holzfass, fürs große Holzfass oder für Edelstahl?
Also wie gesagt, wenn du diesen im Prinzip Einstiegsstyle suchst, dann Edelstahl entrappt und schön frisch vergoren. Aber das ist eine Sorte, wo in meinen Augen Holz super reinpasst. Junges Holz, intensives Holz und lang.
Also durchaus auch kleineres Holz.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Spannend. Wie sieht's aus mit Cabernet Blanc? Everybody's Darling oder überbewertet?
Ja gut, er ist ja nicht zu Unrecht einer der bekanntesten PVs. Ist eine Top-Sorte, haben wir auch. Auch eine Sorte, wo Holz echt einen Unterschied machen kann. Ist aber in meinen Augen zumindest insofern eine Sorte, wo ich sage, die ist top, die ist cool, die ist everybody's darling, aber nichts, wo ich persönlich sagen würde, okay, da möchte ich jetzt einen großen Wein draus machen, weil das kriegst du in meinen Augen mit Cabernet Blanc nicht hin. Dafür ist er doch zu sehr auf diesem grünen oder zu fruchtigen Style.
Wie würdest du ihn dann persönlich interpretieren wollen?
Ich würde ihn interpretieren wollen als total individuelle, gehobene Mittelklasse.
Okay. Also ein Wein, der einfach Spaß machen soll, ne?
Genau, der einfach Spaß machen soll.
Ja. Absolut. Ja. Und Muscaris ist ähnlich, oder?
Muscaris ist ähnlich, weil Muscaris ist natürlich die Inkarnation von Frucht oder von exotischer Frucht.
Aromabombe.
Aromabombe, genau. Also von Litchi über japanische Kirschblüte ist da ja alles vorhanden. Was natürlich brutal cool ist für Süßweine, gerade wenn man eben diesen Beutrites freien Style bevorzugt, ist das ganz toll. Und insofern, wenn man mit Frucht spielen will, Muscaris mega. Allerdings ist es Muscaris eine Sorte, wo uns die Erfahrung gezeigt hat, da ist jetzt zum Beispiel der Boden nicht so wichtig. Ja? Das ist eine Sorte, die du super zum Kivitieren für Sekkos oder ähnliches, wo du einfach Frucht haben willst. Ja,
ja, oder eine Sorte, die auch in einem ganz speziellen Publikum, ne? die diese Aromatik lieben, die sagen, das macht Spaß. Da habe ich echt mal richtig was im Glas und muss nicht da mit einem Detektor nach Aromen suchen gehen, sondern das kommt ja wirklich aus dem Glas gesprungen und insofern für den unkomplizierten Genuss auf der Terrasse oder wo auch immer. Ne?
Absolut. Ich meine, manchmal will man sich diese Gedanken machen über ein Glas Wein und da tief einsteigen und manchmal halt auch nicht.
Ja, ja. Also nochmal zusammenfassend, gibt es eine dieser Sorten oder habe ich vielleicht auch eine vergessen, der du eine große Bühne voraussagst oder wo du dir das vorstellen kannst?
Am nächsten dran von denen sind mit Sicherheit Sauvignon Gris und Calades Blanc meiner Meinung nach und der Sauvignac, aber das ist jetzt rein auf mich bezogen, der könnte das auch, da fehlt mir aber noch so der letzte Schliff.
Und du hast ja jetzt auch eine eigene Linie, ne?
Ja.
Mit, ich glaube, insgesamt 8 Weinen, die sich sozusagen noch optisch auf eurer Preisliste unterscheiden. Was macht deine Linie aus und wodurch unterscheidet sie sich vom Rest?
Das ist eigentlich genau der Punkt, was wir eben angesprochen haben mit diesem letzten Schliff. Ich wollte halt auch mit Hinblick auf dieses Argument Herkunft und so eigentlich zeigen, dass PVs das können. Das ist also eine Linie, in der wir die besten und auch vor allem ältesten PV-Anlagen, die wir haben, die teilweise schon jetzt 15 bis 20 Jahre zählen, eben schon damals glücklicherweise in große Lagen gesetzt haben und die jetzt halt wirklich als Einzellage, als erste oder als große Lage ausbauen möchten, um zu zeigen, naja, okay, wenn du die Zeit, die Arbeit und aber auch die Idee reinsteckst, dass das ein großer Wein werden kann. Also da ist jetzt Herkunft für mich ein ganz wichtiger Aspekt gewesen.
Also auch Spontanbegärung, längerer Ausbau,
genau.
Das hilft.
Genau, also Spontangärung, Standzeiten, auch im Weinberg, Ertragsreduktion, intensiveres Laubmanagement. Eigentlich das, was man bei Riesling und Co. auch macht und was bei dem Tiwi immer ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, dass man eben das alles mal durchexerziert.
Das ist ja enorm wichtig, ne? Das ist
Ja,
ja
total.
enorm wichtig, dass man die Piwis aus dieser ausschließlich unkomplizierten Gutsweinecke rausholt, weil dann hat man nichts anderes gemacht, als was ich ja Self-Fulfilling Prophecy nenne,
Ja.
was man schon immer wusste, ne? Das
Richtig,
ist,
genau.
mehr geht nicht. Und
Genau.
wenn man sich nicht traut, da auch mal zu zeigen oder den Weg zu gehen, wirklich zu gucken, was kann man da vielleicht doch noch rausholen, wenn man die Erträge reduziert, wenn man sie anders behandelt. Das ist ein mutiger Weg, aber der ist notwendig. Der müsste im Grunde genommen noch von sehr viel mehr Winzern gegangen werden.
Ja, das denke ich halt auch, ja. Ich verstehe das Argument, wenn viele sagen, ich habe jetzt einen Piwi-Wein, der in meiner Einsteiger-Weißwein-Küche verschwindet. Das ist nachvollziehbar, ist auch okay. Aber ich bin halt voll dafür, dass wir denen jetzt diese Bühne bieten und da diese Zeit, Erfahrung zu machen, reinstecken, ja.
Ja, das ist der notwendige nächste Schritt. Sonst bleiben wir oder sonst bleibt ihr Piwi-Winzer stehen, ne?
Ja, genau, weil what comes next? Ja, wir müssen diesen Schritt gehen und beweisen, dass Peewees das können.
Und wenn du da jetzt sozusagen dich reingehängt hast, was sind so deine ersten Erfahrungen nochmal zusammengefasst und welcher Wein ist, wenn du drauf guckst, dein kompliziertes Lieblingskind?
Mein kompliziertes Lieblingskind. Wahrscheinlich, da sehe ich jetzt wieder der Sauvignac, weil es mich persönlich ärgert, dass er noch nicht da oder dass die Sorte, dass ich das Gefühl habe, sie noch nicht ganz verstanden zu haben. Das wäre, glaube ich, das ist aktuell so meine größte Challenge. Ansonsten so meine Anführungszeichen Sternkinder, ganz klar Calades Blanc, Cabertin im Rotweinbereich und eben Sauvignon Grigio in diesem Maischegärungsbereich.
Meine, du bist, um es nochmal zu wiederholen, ja noch sehr jung.
Ja.
Wenn ich einen alten Winzer frage, woran erkennt man dich oder woran erkennt man, dass es ein Wein von dir ist, dann ist das ja leichter zu beantworten. Wenn ich das dich frage, ist es vielleicht vermessen trotzdem, Bene. Gibt es schon da eine Antwort von dir?
Das ist schwierig. Ich meine, klar, es ist immer, es dauert einfach ein paar Jahre, bis man seinen Stil gefunden hat, mit dem man auch dann 100% zufrieden ist. Und ich bewege mich auf eine Richtung zu, die ich natürlich gut finde, sonst würde ich es ja nicht machen, aber da möchte ich schon auch nochmal 1, 2 Jahre oder auch wie auch immer investieren, bevor ich da eine finale Antwort geben würde, was genau mein Stil ist. Aber so, was ich schon gerne mache, ist expressive Weine, ist auch ein bisschen würzigere Weine, eben dieses Thema Spontangärung angesprochen. Und aber auch authentisch, ne? Also für mich ist diese Sortentypizität schon wichtig. Das ist, glaube ich, so das, was ich im Moment darauf antworten würde.
Also, das ist ein Stück weit auch realistisch, auch wenn es salomonisch klingt, ne?
Ja, mag es vielleicht, ja.
Dein Erfahrungshintergrund und auch das, was du an Rebsorten zur Verfügung hast, blicken wir mal speziell auf die Piwis. Das ergibt im Moment tendenziell wunderbar leichtfüßige, zugängliche Weine, die einfach viel, viel Spaß machen.
Ja.
Das sind keine Weine, wo man denen man anmerkt, sie wollen auf Teufel komm raus, tiefgründig und
Nein, absolut nicht.
intellektuell sein. Ne? Das ist möglicherweise aber auch das, was im Moment die Art von Wein ist, die passt, die auch zu eurem Weingut passt. Und du hast ja angedeutet, mit deiner Linie hast du dich auf den Weg gemacht, zu experimentieren, um sozusagen auszuloten, was geht mehr.
Richtig, richtig. Also es ist diese Linie ist eine bestimmte Linie, das ist gar keine Frage. Aber das ist auch eine Art Möglichkeit, in der ich einfach spielen kann, ja, wo jetzt nicht zwingend immer jeder Jahrgang genauso sein muss wie der vorherige, wo man eben auch diese Experimente fahren kann, wo man diese Versuche starten kann. Und dafür ist es halt da. Ja, und sonst hast du aber vollkommen recht. Gerade im Moment ist ein Wein, der Leichtigkeit und Lebensfreude vermittelt, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig.
Absolut. Und das sind ja auch Typen, ne? Die oder Stile, die in der Breite ungemein gebraucht werden. Also werden sie, wir brauchen nicht in der Breite die Weine, die über sich selbst sagen, setz dich hin und denk über mich nach. Ne? Sondern, nee, gar nicht. Das sind, nimm noch einen Schluck, nimm noch ein Glas, genieß den Moment und so weiter. Das ist das, was wir, also der tendenziell unmittelbare und unvermittelte Genuss, das ist nun etwas, was, wenn das ein Wein auf Anhieb vermittelt, dann hat er viel vermittelt.
Ja, ja, und ich finde, das ist so ein bisschen verloren gegangen, in vielleicht auch meiner Winzer-Generation. Es macht einen unglaublichen Spaß, komplexe oder aufwendige Weine zu produzieren. Aber es ist unfassbar elementar und eigentlich macht es auch total Spaß, freudebringende Weine zu produzieren. Ja? Und das ist so ein bisschen, habe ich da manchmal das Gefühl, dass man sich zu schnell im Verkünsteln verzettelt.
Ja, du sagst es selbst, mir geht es ja auch so. Es ist natürlich wunderbar, einen komplexen Wein im Glas zu haben, der nach Kontemplation ruft.
Das ist voll geil, ja.
Ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite ist das doch alles in allem gesehen eher eine kleine Nische. Ne? Menschen, die genau danach suchen, die Mehrheit derjenigen, die Wein trinken, die lieben eher das Thema Leichtigkeit, Lebensfreude, du hast es angesprochen. Mhm. Und wenn das ein Wein auf eine charmante Art vermitteln kann, dann hat er doch einen super Job gemacht.
Ja, und das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ich halt dann sagen muss, da hakt auch Piwi eigentlich total toll ein, weil diese Weine, über die wir gerade sprechen, das sind die, die dir jetzt, weiß ich nicht, du hockst da abends am Tisch mit Family oder Freunden und eigentlich ist es geht um den sozialen Austausch, um einfach einen schönen Abend und so. Und da ist doch jetzt irgendwas Neues, was Hippes, Modernes, was dann aber noch lecker, schöne Frucht hat oder frisch ist, passt doch super, ja? Und da haken Piwis, glaube ich, ganz, ganz gut ein im Moment.
Ja. Ja, die eine oder andere ist als Speisenbegleiter dann speziell, wenn sie sehr aromatisch ist, dann eher nicht ganz unproblematisch, ja, den passenden Partner zu finden. Aber natürlich geht das, nur das eben geht. Nicht universell einsetzbar als Speisenbegleiter. Da muss man sich ein paar Gedanken machen.
Ja, ja.
Aber das ist ja im Grunde genommen auch euer Vorteil, dass ihr Endverbraucher primär bedient oder fast ausschließlich. Das heißt, ihr könnt letztendlich ja auch diese Menschen, ich in Anführungsstrichen, ein Stück weit auch in diese Richtung erziehen. Ne?
Du, wir können halt sehr individuell persönlich agieren, ne? Und dadurch aber auch reagieren. Insofern hast du natürlich recht, dass man da ein Stück weit auch, dass es für uns einfacher ist, erziehen oder sensibilisieren, einzustellen. Ja.
Kommst du denn persönlich auch mal in die Gelegenheit, Wein zu euren Kunden zu bringen und dann auch den direkten Kontakt dort zu haben? Oder kommen sie aufs Weingut?
Sowohl als auch. Also wir versuchen über das Jahr immer relativ viele Veranstaltungen zu machen hier auf dem Weingut für unsere Kunden. Aber dadurch, dass wir als Betrieb auch alles doch selbst ausliefern und auch ich ab und zu das Ganze tue, ist man schon auch wirklich super nah am Kunden, super nah am Verbraucher dran. Und also im wahrsten Sinne des Wortes im Wohnzimmer. Mhm. Das ist halt schon ganz cool.
Ja, und dann kannst du den Leuten ja auch sagen, ne? Dieser Wein eignet sich eher für die Terrasse und der andere kann auch diese oder jenen Käse begleiten.
Ja, oft reicht es schon, also entweder das zu tun oder halt zu sagen, was man sich dabei gedacht hat. Und dann fangen die gedanklichen Trommeln bei so vielen einfach an zu rühren. Mhm. Und da kommen auch total, und das finde ich ja dann immer sehr spannend, Sachen raus, über die ich gar nicht nachgedacht habe selbst, die aber eigentlich super gut passen. Ja?
Du hast gerade angesprochen, dass ihr auch Veranstaltungen macht. Mhm. Eure Events sind ja im Grunde fast schon legendär. Wie kam es denn dazu?
Boah, wie kam es dazu? Ich meine, für uns war halt, waren Emotionen und waren einfach Gastfreundschaft schon immer total wichtig. Und wie geht das besser als face to face, ne? Und, Und jetzt bin ich echt zufrieden mit unserer Lebenssituation hier. Ich finde es super schön hier und warum sollen wir das nicht teilen dürfen, ne?
Absolut, ihr habt einen wunderschönen Tasting Room, ihr habt ja einen tollen Garten, fast wie ein kleiner Park.
Ja.
Wenn ich zum ersten Mal auf einem eurer Events bin, was sehe ich, ja, was höre ich, was rieche ich?
Ich glaube, du spürst Wärme, du riechst und hörst und fühlst Lebensfreude, du fühlst vielleicht sogar, und ich hoffe, ich darf das sagen, dich willkommen zu fühlen.
Mhm.
Vielleicht sogar, na, jetzt zu Hause ist ein großes Wort, aber in diese Richtung halt, ja.
Es gibt was zu essen, es gibt Musik, oder?
Ja, es gibt Musik, es gibt was zu essen, es gibt Sitzplätze, man kann sich auch mit der Decke unten auf die Schafweide hocken und den Schafen beim Grasen zugucken. Genau, einfach, also unkompliziert.
Was macht so ein für dich persönlich so ein gelungenes Weinfest aus? Ihr blickt ja gerade auch auf ein gelungenes zurück. Musik, mhm, Menschen, Magie, was ist das Amalgam aus allem vielleicht?
Also gelungen ist es für mich, wenn unsere Kunden, unsere Gäste am Ende des Abends sagen können, oh, ich hab gerade gar nicht über meinen Alltag nachgedacht. Ich war einfach nur hier und hab's genossen. Dann ist es für mich eigentlich ein großes Kompliment, wo ich mir sage, top. Genauso muss es sein. Ihr kommt nicht zu uns, um über irgendwelche Arbeitsprobleme, über Politik zu sprechen, über schwierige Themen. Ihr kommt hierher, um klar, um Wein zu trinken, um auch was Weinliches zu erleben, aber ihr kommt auch hierher, um uns kennenzulernen und um eine gute Zeit zu haben.
So eine echte Auszeit. Hm?
Ja, genau.
Mein Gefühl, als ich bei euch war, ihr seid ein homogenes, ihr seid ein harmonisches, aber auch zugleich ein starkes Team. Wie funktioniert euer Miteinander konkret?
Also wahnsinnig, also ich meine, das ist mir auch wahnsinnig wichtig, dass wir einfach ein sehr enges, persönliches und vor allem auf keinen Fall hierarchisches, also Rangordnungsverhältnis hegen. Also klar ist irgendjemand auf dem Papier oder via Familiennamen der Chef oder so, aber das ist überhaupt nicht wichtig, also überhaupt nicht. Und das soll kein Mitarbeiter so fühlen. Alle sollen immer ihre Meinung sagen, wenn sie als besser halten als die eines anderen. Und jeder soll bitte seinen Senf zu irgendwas dazugeben. Und das kann vom Etikettierteam bis zum einen Ausliefernden oder eben im Büro oder auch im Keller sein. Ja, wir gucken eigentlich immer, dass wir alles irgendwie immer, sofern das halt Sinn macht, als Teamentscheidung treffen. Dass jeder so ein bisschen mal dabei gewesen ist.
Oder gibt es auch Bereiche, wo du bei Entscheidungen volle Freiheit genießt und bei anderen wird es gemeinsam oder ist es immer gemeinsam?
Ja, also klar, es gibt auch Entscheidungen, die ich jetzt mal hier und da alleine treffe, gerade so im Bereich Weinbergsarbeiten, wo entfernen wir Doppeltriebe, gehen wir dann nochmal durch und nehmen ein bisschen Laub mit der Hand raus. Das sind jetzt Sachen, die ich dann schon auch sehr stark alleine entscheide, aber gerade so, wenn es zu den Weinen geht, also auch zur Finalisierung geht, zur Küvettierung geht, wir machen die Betriebsweinprobe ein paar Mal im Jahr, wo wir eben die neuen Jahrgänge aus dem Keller holen und abends dann in großer Runde, die auch alle gemeinsam verkosten, Notizen machen. Und das ist dann immer eine Teamleistung.
Mhm. Und du hast ja auch Geschwister, spielen aber nicht alle eine Rolle im Weingut, ne?
Genau, ich habe noch zwei Brüder. Ich bin der Älteste, der Mittlere hat auch eine Winzerausbildung gemacht, wie ich das getan habe, auch bei zwei Betrieben. Und der ist jetzt in Geisenheim am Studieren. Und Tristan ist aber deutlich mehr, der ist ein total begabter Marketing- und Zahlenmensch. Das macht ihm total viel Spaß, dafür ist er nicht so gerne auf dem Traktor, so wie ich das bin. Und ich liebe die Produktion, ich liebe das Ganze und er liebt halt im Prinzip den Kontakt nach außen noch oder kann es auch viel besser, als ich das kann. Und das ist eine tolle Kombination und das macht er eben jetzt auch in Geisenheim, genau.
Und wenn ihr zwei zusammenhockt und diskutiert, gibt es da ein Thema, wo ihr euch garantiert in die Haare bekommt?
Oh, früher bestimmt, ne? Also kleine Brüder. Heute tatsächlich, also er verweigert mir noch einen neuen Traktor, das bekomme ich nicht, aber Quatsch. Also eigentlich nicht wirklich, muss ich sagen. Wir sind immer recht d'accord und wenn man mal verschiedene Meinungen ist, dann spricht man halt drüber und ich würde ihn und mich vielleicht sogar auch als zum Glück recht kompromissoffen betiteln, wodurch man eigentlich selten sich in die Haare kriegt. Ja.
Mhm,
Es kracht eigentlich fast nie.
Super. Ja.
Ja, ist toll.
Bin ich das sehr, ist eine sehr Voraussetzung. Mein, es gibt ja mehrere erfolgreiche Brüder- oder Geschwisterweingüter in Deutschland und darüber hinaus. Aber es gelingt nicht immer. Es gibt auch Beispiele, wo sich dann die Betriebe dann doch mal später wieder getrennt haben.
Du, das ist auch kein Geheimnis. Und ich meine, da muss man, wenn man sowas angeht, wenn man dieses, wenn man sich sowas überlegt, da muss man gerade zu Beginn mit einer ganz nüchternen Sachlichkeit ran und da auch die Umstände klären. Also schriftlich, ja klar, das ist, darf keiner irgendwie ungerecht oder auf der Strecke bleiben, ja. Aber da wären wir halt wieder bei diesem ganzen Team Spirit Gedanken.
Ja, ja. Was denkst du, ist der größte Unterschied zwischen deiner Generation und der Generation deiner Eltern?
Der größte Unterschied vielleicht zum einen, das Wissen mit Sicherheit auch. Ich meine, es ist viel, viel, viel Neues über die Forschung gekommen, also der Wissensstand, den wir über Weine haben. Und dann würde ich trotz allem sagen, auch wenn meine Eltern da irgendwie vielleicht rausgefallen sind aus ihrer Generation, die Experimentierfreude. Also es gibt auch meiner Generation solche und solche, das ist auch keine Frage. Es gibt auch die eher konservativen. Aber ich merke, dass auch jetzt gerade, wo ich jetzt so ein bisschen aus Geisenheim raus bin, dass ich doch immer wieder von damaligen Kollegen gefragt werde zum Thema Piwi, zum Thema, ey, wir wollen es jetzt doch machen, ich finde das cool, ich habe meine Eltern überzeugt, wir wollen weitermachen oder was auch immer, ne? Also das und dann glaube ich einfach der internationale Austausch, der ist auch nochmal deutlich größer geworden.
Und das ist positiv, ne?
Ich finde das positiv, weil jeder macht anders und wir sind auch irgendwo dazu gezwungen, international zu netzwerken, auch rein weinlich. Ich meine, es gibt Regionen der Welt, die sich mit Herausforderungen befassen, die wir noch nicht haben, aber die vielleicht bei uns auch irgendwann auftreten. Ne? Und insofern ist das ist, glaube ich, besser.
Und für was bist du deinen Eltern besonders dankbar?
Dass sie mir eigentlich immer jede Tür offen gehalten haben. Also so ein richtig, also ich meine, es war immer die Tür offen, dass ich auch nicht, ich musste ja nicht mal Winzer werden, wenn ich das nicht gewollt hätte. Und die Tür in die Welt war immer offen, aber die Türen auch, ja, du willst einen eigenen Wein machen, mach doch. Wenn es schief geht, dann überlegen wir uns danach, was wir damit anstellen. Ne? Und das ist, glaube ich, dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar.
Sind da auch Sätze oder Aussagen von den beiden dir in Erinnerung, wo du sagst, nee, die vergesse ich nicht, die nehme ich mit durchs ganze Leben?
Also ja. Ich glaube, den Satz habe ich heute auch bestimmt schon dreimal gesagt. Und das ist im Prinzip die Quintessenz aus dieser Bedeutung. Mach Fehler, weil die sind wichtig. Und es ist kein Problem, Fehler zu machen.
Sehr weise.
Ja, ein bisschen philosophisch kryptisch vielleicht.
Aber ja, aber das ist völlig richtig. Aus Fehler lernt man erfahrungsgemäß oft mehr, als wenn es immer glatt läuft.
Ja, so sieht es aus und es ist keine Schande, wir haben alle schon was falsch gemacht.
Bene, was sind deine persönlichen Ziele für dich und das Weingut, so für die nächsten 15 Jahre vielleicht?
Meine persönlichen Ziele sind qualitätstechnisch noch mehr rauszuholen, noch besser zu werden, noch erfahrener zu werden. Ich will gar nicht größer werden, nicht wirklich, brauche ich nicht. Ich möchte den handwerklichen Teil des Weinmachens nicht verlieren, ich möchte immer selbst Wein machen, ich möchte nicht irgendwann nur noch entscheidend sein und nicht mehr anwendend sein. Und ich möchte ganz klar PVs zu einem höheren, besseren Stand verhelfen.
Besseres Image, mehr Wertschätzung.
Das war das Wort, Dankeschön. Image, genau.
Ja. Ja. Und was ist das Gegenteil von dem, was du tun willst? Also, wofür willst du niemals stehen?
Für Austauschbarkeit, für also ich möchte, weil wenn ich irgendwann nicht mehr authentisch ich bin, wenn ich mich verstellen müsste, dann damit wäre ich unglaublich unzufrieden. Das würde ich nicht machen wollen. Ich möchte meine Meinung kundtun, in der Hoffnung, dass ich mich nicht irgendwie mal ganz dumm vergreife, aber ich möchte immer ich bleiben. Und auch mit den Weinen. Immer ich bleibe und nicht für jemanden oder jemandes Interesse Wein machen.
Und wenn du ein richtig großes Kommunikationsbudget für eine Piwi-Sorte bekommen würdest, welche wäre es?
Canales Blanc. Canales Blanc. Der hat einfach für mich am meisten Facetten. Und ich kann dir nicht erklären, wieso, aber ich mag ihn auch einfach. Ich mag ihn einfach.
Was wird in 10 Jahren vielleicht im deutschen Weinbau verschwunden sein und was hoffentlich nicht?
Ja, Piwis hoffentlich nicht, Riesling hoffentlich nicht, Chardonnay hoffentlich nicht, Spätburgunder hoffentlich nicht. Die Frage, ob wir in 10 Jahren noch einen Dornfelder brauchen oder so Geschichten, die kann man sich schon stellen. Was hoffentlich sonst noch verschwunden ist, ist vielleicht die
Skepsis gegenüber dem biologischen Weinbau.
Die Skepsis gegenüber dem biologischen Weinbau, absolut richtig. Und das Wort oder die Bedeutung Nachhaltigkeit wieder ein bisschen authentischer wird.
Wenn du abschließend ein Megafon für 30 Sekunden hättest und die ganze Weinbranche hört zu, was würdest du sagen?
Ja, ich würde sagen, seid mutig, denkt in die Zukunft und seid auch ein bisschen optimistisch. Seid auch gut drauf.
Danke, mein Lieber.
Danke dir.
Hat Spaß gemacht und es war richtig schön, dich heute hier bei Genuss im Bus am Mikro zu haben.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war toll.
So, das war die 3. Folge meiner Serie mit den Zukunftswinzern. Und Benedikt Schnür hat eindrucksvoll gezeigt, wie junge Menschen im Weinbau Verantwortung übernehmen und mutig neue Wege gehen. Ob Piwi-Vorreiter, kreative Vinifikation oder außergewöhnlich nah am Kunden. In seinem Denken und Handeln steckt viel Zukunft und ganz viel Begeisterung für das, was kommt. Und wenn dich diese Themen faszinieren, Zukunftsweine, nachhaltiger Weinbau, neue Rebsorten, dann lade ich dich herzlich zu meinen kostenlosen Live-Webinaren ein. Und wenn du noch tiefer eintauchen willst, im Herbst startet die nächste Runde der Weinkenner Masterclass. Eine Ausbildung für alle, die Wein wirklich verstehen wollen. Alle Links und Infos findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. Bis dahin, bleib neugierig, bleib verbunden und genieß das Leben im Glas.